ARD.
In Peking hat es eine große chinesische Militärparade zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges gegeben. Mit dabei Russlands Präsident Putin und Nordkoreas Machthaber Kim.
Andere Regierungen zeigen sich besorgt und sagen, Russland, Nordkorea und China streben eine anti-westliche neue Weltordnung an.
Die Debatte über Sicherheitsgarantien für die Ukraine geht weiter. Die NATO ist zuversichtlich, dass sie in Kürze Details nennen kann.
In Israel fordern Reservisten und auch andere Demonstranten ein Ende des Gaza-Krieges.
Das israelische Militär hat bei einer Attacke im Südlibanon beinahe Blauhelmsoldaten getroffen.
Und der israelische Finanzminister eröffnet eine neue Debatte. Israel soll seiner Meinung nach den Großteil des Westjordanlandes annektieren. Hallo, wir sind heute zu dritt im Studio. Ich bin Diane Batani.
Und ich bin Aaron Schlichting, zurzeit Volontär in der Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, den 3. September um 16.30 Uhr. Ja, da hören wir Putin und Kim lachen, während sie über den roten Teppich in Peking schreiten. Die beiden sind zu Gesprächen zusammengekommen. Was weiß man darüber, Diane?
Putin hat Kim für den Einsatz nordkoreanischer Soldaten im Kampf gegen die Ukraine gedankt. Diese hätten mutig und heldenhaft gekämpft. Unser Kollege Andreas Sperling hat unseren Korrespondenten Benjamin Eissel danach gefragt, was das für eine Bedeutung hat und ob aus deren Gesprächen noch mehr nach außen gedrungen ist.
Russlands Staatschef Wladimir Putin und Xi Jinping, die haben sich bereits gestern zu Gesprächen getroffen. Putin ist von Xi Jinping empfangen worden in der großen Halle des Volkes. Da dürfen tatsächlich nur sehr wenige Staatsgäste hin. Also das ist eine besondere Ehre, die Putin da zukommt. Die beiden bezeichnen sich ja auch als sehr gute Freunde und die haben beschlossen, dass sie eben noch enger zusammenarbeiten wollen in Zukunft. China gilt ja als der wichtigste Unterstützer Russlands im Ukraine-Krieg, politisch und auch wirtschaftlich. China kauft schon sehr viel Energie von Russland, finanziert den Krieg so mit. Und es drang nach außen, dass China in Zukunft noch mehr Gas kaufen möchte und dass der Bau einer weiteren Gaspipeline vorangetrieben werden soll, die schon länger diskutiert wurde. Da hieß es jetzt, dass die demnächst gebaut werden soll.
Hat denn der Krieg in der Ukraine da an irgendeiner Stelle eine Rolle gespielt oder auch die Situation rund um Taiwan?
Also direkt hat er keine Rolle gespielt, aber wenn man sich natürlich da umgesehen hat, wer auf der Tribüne saß, da saß Wladimir Putin und seine beiden wichtigsten Unterstützer, China habe ich schon gesagt, und dann da eben noch Kim Jong-un, der ja auch mit Soldaten Russland unterstützt, die in der Ukraine kämpfen. Also diese beiden sitzen da neben Russlands Wladimir Putin, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wird wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. In China wird er aber nicht vollstreckt, denn China erkennt den Internationalen Strafgerichtshof nicht an. Aber dieses Signal ging natürlich von heute in die Welt.
Auch viele westliche Regierungen schauen in diesen Tagen aufmerksam nach Peking, oder Aaron?
Ja, die EU-Außenbeauftragte Kallas hat die Zusammenkunft der drei Staatschefs als direkte Herausforderung für die regelbasierte internationale Ordnung bezeichnet. Dieses Treffen hat einen enormen symbolischen Stellenwert, sagt auch Militärexperte Ralf Thiele bei NTV.
Tatsächlich bildet sich hier ein Trio Infernale aus, Xi an der Seite, begleitet von Putin und dem Kim, dem nordkoreanischen Kim. Sie stehen für eine neue Weltordnung, die sie erreichen wollen. Ähnlich wie Trump ja sozusagen seine Vision der Weltordnung baut, machen sich die drei auf. Sie hatten gerade als Gastgeber die Shanghai-Kooperationsorganisation in Peking. Da waren viele noch von da. Und das haben sie eindrucksvoll demonstriert, wenn man einfach sieht, welche das enorme Potenzial an neuen Waffensystemen dort ist, unter anderem zum Beispiel lasergeschützte Luftverteidigungswaffen, von denen wir hier noch träumen. Auch die USA, Israel hat ein bisschen davon bereits, aber ich mache, das ist schon eindrucksvoll, was da passiert.
Aus Peking schickt die russische Regierung auch Worte in Richtung Westen. Worum geht's da?
Zum Beispiel kritisierte Putin die jüngsten Äußerungen von Bundeskanzler Merz. Der hatte den Kreml-Chef wegen seines Überfalls auf die Ukraine als Kriegsverbrecher bezeichnet. Merz habe sich in den letzten Stunden sehr viele ungute Äußerungen erlaubt, sagte Kreml-Sprecher Peskow.
Und Richtung USA betont der Kreml, China, Russland und Nordkorea planen keine Verschwörung gegen die USA. Der außenpolitische Sprecher von Putin, Uschakow, sagte im Staatsfernsehen, ich möchte sagen, dass niemand irgendwelche Verschwörungen angestiftet hat. Niemand hat irgendetwas ausgeheckt. Damit reagiert er auf eine Bemerkung von US-Präsident Trump, wonach die drei Staaten sich gegen Washington verschworen hätten.
Und wie geht's jetzt eigentlich weiter in Richtung Ukraine-Verhandlungen?
Die sogenannte Koalition der Willigen, rund 30 Staaten, die sich eng an der Seite der Ukraine sehen, trifft sich morgen in Paris. Es geht um eine Frage, die in den letzten Monaten immer wieder lauter geworden ist. Was können diese Länder für Sicherheitsgarantien leisten, wenn es irgendwann zu einem Waffenstillstand mit Russland kommt? NATO-Chef Rutte erwartet beim Treffen in Paris Klarheit darüber.
Wären denn europäische Soldaten als Friedenstruppen überhaupt vorstellbar? Das ist ja eine Frage, die innerhalb der EU schon für Diskussionen gesorgt hat.
Ja, Estlands Präsident Karis betont im Voraus bei einem Treffen mit NATO-Chef Rutte, dass Estland sich weiterhin an der Planung möglicher Friedenstruppen beteilige. Deutschland hält sich mit solchen Aussagen bislang noch zurück. Über Sicherheitsgarantien könne man, so Bundeskanzler Merz, erst entscheiden, wenn es einen Waffenstillstand gibt.
Und der ukrainische Präsident Selenskyj, der ist derweil in Kopenhagen, oder?
Genau, er ist dort mit den Staats- und Regierungschefs der nordischen und baltischen Länder zusammengekommen. Aus den Gesprächen von dort haben wir schon gehört, dass sie ihre Rüstungszusammenarbeit vertiefen wollen. Ein ukrainischer Rüstungskonzern verlegt erstmals einen Teil seiner Produktion ins Ausland und wird in Dänemark Treibstoff für Langstreckenraketen herstellen. Das kündigte der dänische Verteidigungsminister am Rande dieses Gipfels in Kopenhagen an.
Dann schauen wir jetzt nochmal Richtung Nahost. Israel hat in diesen Tagen sozusagen mehrere Baustellen. Was ist da los?
Ja, zum einen geht die Debatte über weitere Reservisten weiter. 60.000 Reservisten insgesamt will die israelische Armee in den nächsten Tagen und Wochen zusätzlich aus der Bevölkerung einziehen. Darüber haben wir in diesem Podcast ja schon berichtet. Die sollen Soldaten im Norden des Landes und im Westjordanland ablösen. Und diese werden für die neue Offensive in Gaza gebraucht. Einige Reservisten wollen sich dieser Aufforderung aber widersetzen. Wir beobachten das weiter.
Ja, und währenddessen gehen die Demonstrationen für ein Ende des Gazakriegs und eine Freilassung der Geiseln weiter.
Ja, in Jerusalem sind wieder Demonstranten auf die Straße gegangen. Dieses Mal haben sie den Druck erhöht. Einige stiegen heute früh auf das Dach der Nationalbibliothek und ließen riesige Banner mit dem Bild des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu an der Fassade herunter, auf denen stand: Du hast die Geiseln aufgegeben und getötet. Vor der Residenz des Ministerpräsidenten in Jerusalem setzten Demonstranten Mülleimer in Brand. Außerdem blockierten sie eine Zufahrtsstraße zum Parlament, zur Knesset.
In Jerusalem, in Tel Aviv und anderen Orten im Land waren die Menschen aber auch noch mit einem anderen Thema beschäftigt.
Genau, mit Luftalarm. Hunderttausende Menschen sind in Schutzräume gelaufen. Später hat die Armee mitgeteilt, dass die Raketenabwehr ein Geschoss aus dem Jemen abgefangen hat. Und die Houthi im Jemen reklamierten den Angriff für sich. Sie feuerten nach eigenen Angaben 2 ballistische Raketen in Richtung Israel. Eine davon soll eine mehrköpfige Splitterrakete gewesen sein. Erst Ende August hatten die Houthi nach israelischen Informationen schon mal Streumunition bei einem Angriff eingesetzt.
Ein weiterer Konfliktpunkt war dann an der Grenze zum Libanon, oder Aaron?
Da gab es nach Angaben der Vereinten Nationen einen der schwersten Angriffe auf Blauhelmsoldaten und ihre Ausrüstung, seit im vergangenen November die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft getreten ist. Die Friedenstruppe war demnach mit der Räumung von Straßensperren nahe der blauen Linie, der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, beschäftigt, als das israelische Militär Granaten in ihrer unmittelbaren Nähe abgeworfen hat. Eine davon sei nur rund 20 Meter vom UN-Personal und Fahrzeugen eingeschlagen. Das israelische Militär will die Angelegenheit prüfen.
Die israelischen Medien beschäftigt heute aber vor allem ein Thema: Regierungspläne, die der ultrarechte Finanzminister Smotrich vorgestellt hat. Worum geht's da?
Smotrich findet, dass Israel das Westjordanland zu 82% übernehmen sollte. Die restlichen 18% sollten zunächst weiter der palästinensischen Autonomiebehörde unterstehen. Später seien dann regionale alternative Verwaltungslösungen vorgesehen, hat er auf einer Pressekonferenz gesagt.
Es ist an der Zeit, die israelische Souveränität auf Judäa und Samaria auszudehnen und die Idee, unser kleines Land zu teilen und in seiner Mitte einen Terrorstaat zu errichten, ein für allemal von der Tagesordnung zu streichen. Wir haben nicht den Wunsch, unsere Souveränität auf eine Bevölkerung auszuüben, die uns vernichten will. Feinde sollten bekämpft, ihnen aber kein bequemes Leben ermöglicht werden. Deshalb lautet der Slogan für die Ausübung der Souveränität, prägen Sie sich das gut ein, maximales Territorium, minimale Bevölkerung. Wer kann einen Staat mit so geringer strategischer Tiefe verteidigen? Deshalb ist das Ziel der Souveränität, den palästinensischen Staat ein für allemal von der Tagesordnung zu streichen. Und dies geschieht, wenn man die Souveränität auf das gesamte Gebiet anwendet, mit Ausnahme der arabischen Bevölkerungszentren. Ich habe kein Interesse daran, Ihnen die Vorteile des Staates Israel zu überlassen.
Und da war der Ton weg. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben jedenfalls sofort reagiert, wie israelische und arabische Medien berichten. Die Annexion des Westjordanlands würde eine rote Linie überschreiten, sagte die Sondergesandte der Emirate Nusseibeh in einem Interview. Das bedeutet, dass es keinen dauerhaften Frieden geben könne. Die Annexion würde nach ihren Worten die Idee der regionalen Integration zunichte machen und das Ende der Zwei-Staaten-Lösung bedeuten.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio waren Diane Batani und Aaron Schlichting aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.
Und bis zum nächsten Mal.